Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 4. Mai 2022. Ja, ihr Lieben, Andreas sitzt neben mir aus den Ruinen auferstanden, so ungefähr, weil ihr habt es gelesen am Montag. Wir haben geschrieben, aus organisatorischen Gründen kann der Podcast nicht stattfinden. Wir wollten euch nicht beunruhigen. Die organisatorischen Gründe waren eine Mikrobe.
Ja, also ich habe vor vielen Jahrzehnten das letzte Mal eine solche Grippe gehabt. Da war ich, glaube ich, noch Kind, das muss ich wirklich sagen, also als es so stark war. Also ich hatte ein starkes Fieber und dann ging das plötzlich los und dann hat es mich einfach 3 Tage dahin gerafft. Ja, und du bist dann auch noch mit in Mitleidenschaft gezogen worden und dann lagen wir hier beide.
Ja, also wenn schon, denn schon, ne? Gemeinsam hier durch alles, was kommt.
Ja, genau, also wir haben hier gelegen, wirklich flach gelegen, nicht im Alkohol, nicht im Liebestaumel, sondern schlicht und ergreifend in einer Überhitzung durch eine Mikrobe. Also so ist es halt. Gut, gucken wir ganz kurz raus auf das Wetter. Das Wetter ist fantastisch. Es ist stahlblauer Himmel. Die Sonne scheint wirklich vom Himmel pur runter. Der See changiert in einem traumhaften, schönen Blau, also einem richtig, wirklich angenehmen Stahlblau, wie man es ganz selten hat. Also eigentlich ein traumhafter Tag. Aber wir haben nicht so ganz viel davon, weil wir sind immer noch drinnen und werden jetzt versuchen, erstmal zu genesen, richtig? Und diese Sendung hier durchzubringen.
Ja, also es kann sein, dass wir ein bisschen früher abbrechen, wenn wir merken, die Puste geht aus, aber wir fangen erst mal an. Ja, ihr Lieben, es ist viel los und unser Hauptfokus liegt natürlich auf dem Ukraine-Krieg mit allen Begleitmelodien, die es da so gibt. Bei den Mai-Kundgebungen sind unsere Spitzenpolitiker sämtlichst ausgepfiffen worden, ob es Olaf Scholz war, ob es Annalena Baerbock war bei einer Wahlkampfveranstaltung der Grünen in Ahrensburg, ob es Christian Lindner, ob es Robert Habeck war. Eine andere Wahlkampfveranstaltung mit Baerbock wurde aus Sicherheitsgründen abgesagt. Das heißt, Andreas, so richtig konform gehen die Entscheidungen der Politik mit den Bürgern offenbar nicht.
Ja, also das kann man wohl ganz deutlich verneinen, dass das der Fall sein könnte. Wir sehen hier wieder mal ganz klassisch den Unterschied der veröffentlichten Meinungen durch geframte Medien gegenüber der öffentlichen Meinungen von freien Denkern, freien Menschen, die es nämlich offenbar immer mehr gibt und immer mehr auch in dieses Lager überlaufen. Denn es ist ja auch eine gewisse Hemmschwelle zu sagen, okay, ich gehe jetzt hin zu einem solchen politischen Event, wo sich die Politikdarsteller gerne wieder vorne darstellen wollen, wiedergewählt werden und so weiter und so fort. Und ich stelle mich denn dahin und pfeife und lasse mich dann da mehr oder weniger von den Volksdienern, das sind ja die Politiker, dann beschimpfen. Mir wird dann erklärt, wie neulich das der Friedrich Merz gesagt hat an einer Kundgebung, jeder hat die Möglichkeit, die freie Meinung zu sagen, wären wir jetzt in Moskau, dann wären wir schon alle verhaftet worden, also diese ganzen Kritiker und so weiter. Da wird auf dem Niveau gearbeitet, das kenne ich aus den 80er Jahren, wo man, wenn man sich links geäußert hatte, ich galt ja ziemlich lange auch zum Beispiel mit meinem Denken als linksorientiert, was natürlich albern ist, ich war weder links noch rechts, aber dann hieß es dann eben halt, wenn es dir hier nicht gefällt, dann geh doch rüber in die Sowjetunion, dann ist es in Ordnung. Auf dem Level wird gearbeitet. Das Niveau kann nicht unterirdisch genug sein, ohne dass es auch ein Friedrich Merz mit nutzen kann. Also das ist die Situation. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt offenbar eine Riesengruppe von Menschen, die schlicht und ergreifend die Nase voll haben, die sich Sorgen machen. Der Aufstand, der Widerstand gegenüber der politischen, feudal anmutenden Kaste, die das Ganze hier unter demokratischem Deckmäntelchen oder unter falscher Flagge der Demokratie, kann man schon fast sagen, hier mehr oder weniger einen Totalitarismus einführen, eine Terminologie an den Tag legen, die also wirklich in schlimmsten Kriegstagen gelaufen ist, das kennen wir, also eine ganz klare neue Terminologie, die Menschen werden jetzt regelrecht in einen Krieg, in eine Terminologie eingeschworen, eingeredet, das wird dann immer leichter von den Lippen gehen. Und viele Menschen sagen, halt, stopp, ich mache nicht mehr mit. Es gibt genügend mittlerweile alternative Medien, die haben Zuläufe bis zum geht nicht mehr. Einige können natürlich auch nicht mehr die großen Medien fallen in sich immer mehr zusammen, werden kaum noch ernst genommen. Und die großen Medien geben auch keinen Platz für diejenigen, die sich kritisch auseinandersetzen, sondern nur im Rahmen ihrer eigenen Echokammer, die sie sich selbst aufgebaut haben. Und dort bauen sie sich ein separates Weltbild. Und das Einzige, was stört bei den Medien und bei der Politik, ist das Volk. Das Volk ist völlig außen vor, weil das Volk sich dermaßen vermeintlich gelöst hat von der politischen Agenda. Und in Wirklichkeit hat sich natürlich die Medien und die Politik, die haben sich natürlich gelöst vom Volk. Und diese Zusammenhänge werden eben nicht erkannt. Und ich glaube, der Widerstand wächst immer mehr.
Ja, der Widerstand wächst. Es gab ja auch einen Mikrobenprobelauf. Und da haben viele Menschen auch erkannt, dass nicht alles Gold ist, was glänzt, und nicht alles in der Realität so umzusetzen ist, wie Spahn, Lauterbach und Co. es angekündigt hatten. Immer mehr kommt jetzt auch raus, was an Impfschäden entstanden ist durch die sogenannten Impfungen, die Spritzen, die Booster und so weiter. Das heißt, das Vertrauen in die Medien und auch in die Politiker, das dürfte jetzt noch schneller in sich zusammensacken. Andreas, und wenn dann Robert Habeck bei einer Pressekonferenz Folgendes wörtlich äußert, ohne vielleicht mit irgendeinem der Bürger vorher abgestimmt zu haben, ob die Bürger das auch so sehen, dann versteht man es auch ein bisschen. Denn er sagt zu den Sanktionen: Wir werden uns natürlich selbst schaden. Das ist ja völlig klar. Der Sinn von Sanktionen ist, dass eine Gesellschaft, in diesem Fall die europäische Gesellschaft, Lasten trägt. Die Wirtschaft, die Verbraucher, die Konsumenten, alle werden einen Beitrag leisten müssen. Es ist undenkbar, dass Sanktionen ohne Folgen für die eigene Volkswirtschaft bzw. die eigenen Preise sind. Wir werden höhere Inflation, höhere Energiepreise und eine Belastung der Wirtschaft haben. Und wir sind als Europäer bereit, die zu tragen, um der Ukraine zu helfen. Aber kostenlos ist es nicht möglich, das hinzubekommen. Es wird Härten geben und die Härten werden getragen werden müssen. Soweit sein Kommentar. Wenn man dann weiß, dass Robert Habeck als Bundesminister ein Monatsgehalt über mindestens 20.000 Euro erhält, dann wirkt es alles sehr merkwürdig.
Ja, also wenn er sich nicht geoutet hätte als Volksleugner, dann Herr Habeck hat ja gesagt, es gibt gar keine Völker, es gibt auch kein Volk, sondern es gibt mehr oder weniger nur Menschen, die in einem bestimmten Gebiete leben. Und da hat er vielleicht die Gesetze der Natur außer Acht gelassen, aber das wundert mich nun gar nicht mehr. Es ist tatsächlich schwierig jetzt im Moment, denn er verachtet aus meiner Sicht ziemlich stark die Menschen, für die er eigentlich dienend da sein soll. So kann ich das nicht, wie soll ich das anders interpretieren? Denn er nimmt einen Krieg in Kauf, und als er neulich gefragt wurde von einer Journalistin, ob er denn Angst hätte vor einem Krieg, da sagte er selbst nicht, denn er selbst wird nie in einen Krieg ziehen und er wird auch nicht getötet werden. Aber es werden sehr viele Menschen getötet werden. Ich meine, dieser Zynismus, der dahinter steht, Menschen dermaßen über andere Schicksale so verachtend zu denken, das zeigt ja eine gewisse charakterliche Grundlage wieder. Entschuldigung, aber ich bin ja immer der Meinung, dass man eine charakterliche Auslese haben muss, um in der Politik nach oben zu kommen. Das ist keine Auslese, die auf Kompetenz beruht, sondern auf charakterliche Eigenschaften. Denn wenn es um Kompetenz gehen würde, dann wären dort definitiv aus meiner Sicht andere Menschen. Und was wir hier sehen, ist eben halt eine konsequente Politik, dass er auch sagt, ja, natürlich werden wir dann eben halt alle Schwierigkeiten haben. Er mit seinem Gehalt macht sich dann natürlich keine Sorgen, aber wenn die Menschen dann frieren müssen oder hungern müssen oder an Hunger sterben müssen, ja, dann ist es eben so. Das ist halt der Preis, den er meint, hier verkünden zu dürfen. Wir wissen natürlich, dass er es nicht selbst verkündet, sondern auch nur ein kleiner Befehlsempfänger in einer großen Kette ist, wenn man die Zusammenhänge der Machtstrukturen auf dieser Welt erkannt hat. Aber unterm Strich gesehen ist es schon eine gewisse Dickfälligkeit, die ich da rein interpretieren muss.
Ja, Und Überheblichkeit. Also ich kann mir schon vorstellen, es heißt ja, ja, wir sollen frieren, damit es den Menschen in der Ukraine besser geht. Ich meine, man tut ja schon doch sehr viel, Entschuldigung, man tut ja doch sehr viel dafür, dass es den Menschen, die natürlich schwer vom Krieg betroffen sind, in der Ukraine besser geht. Da wird viel Geld hingeschickt, da werden Hilfsgüter hingeschickt. Es werden jetzt auch schwere Waffen hingeschickt. Frau Lambrecht, das ist ja eine deiner Lieblingsministerinnen, hat das jetzt also auch verkündet. Und da ist ja auch einiges an Gerät, Andreas, was also mehr als schwere Waffen sind.
Naja, das ist ja jetzt ein riesengroßes Problem, weil es wird ja so dargestellt, als würde Deutschland oder ein ethischer Rat oder ein wissenschaftlicher Dienst der Bundesrepublik, des Bundestages, würde entscheiden, ob Deutschland in einem Kriegseintritt ist oder nicht. Also nach meiner Erkenntnis ist es so in normalen Fällen von Kriegen, dass der Kriegsgegner entscheidet, wann der jeweils andere in den Krieg aktiv mit eingetreten ist. Und das unterscheidet und entscheidet nicht irgendein Gremium im Deutschen Bundestag. Und wenn Sie dann sagen, wir liefern jetzt Waffen, erst waren es leichte Waffen, dann waren es die alten NVA-Bestände aus Sowjetproduktion, die man darüber geschickt hatte. Und das ist ja schon eine ganz eigenartige Form eines sogenannten Krieges, der da in der Ukraine stattfindet. Und wir sehen immer mehr, dass jetzt plötzlich auch in die hypermodernen Waffen eingestiegen wird. Und genau da wird es natürlich kritisch, weil wenn eine Frau Lambrecht als Bundesverteidigungsministerin und ich weiß nicht, ob sie wirklich da, wie weit sie da schon eingelesen ist, zumindest in die groben Überschriften, wie eine Bundeswehr funktioniert, wie Militär funktioniert, wie Kriege funktioniert. Sie kommt ja aus ganz anderen Bereichen. Und jetzt werden dort eben halt hypermoderne Waffen reingeschickt. Diese Waffen haben natürlich auch nur eine gewisse Haltbarkeit und irgendwann fallen dort auch Reparaturen an, es fallen dort irgendwelche Munitionsnachschubprobleme an, weil diese Waffen auch mit modernsten Mikrochips arbeiten. Diese Mikrochips zurzeit aber auch Schwierigkeiten haben, geliefert zu werden, immer mehr. Wir sehen das ja, dass China momentan eine Politik führt, die natürlich da auch noch reingerät, immer mehr in diese gesamte Problematik. Das bedeutet, wie lange sind diese Waffen erstens überhaupt noch nutzbar für eine, ich sage mal, zweitklassige Armee. Sie ist ja nicht jetzt irgendwie eine hypermoderne Armee, die Ukraine. Und die werden jetzt mit modernsten Waffen beliefert, die sie erstens noch bedienen lernen müssen. Zweitens natürlich auch, ist es schwierig, dass wenn man mit solchen Regimentern arbeitet, Asowsches Regiment und wie die alle heißen, das sind ja unglaublich viele Söldnertruppen mit integriert im Verteidigungsministerium der Ukraine. Das sind nicht alles irgendwelche Fachleute im IT-Bereich, sondern das sind Leute, die blind eine Kalaschnikow auseinandernehmen können und wieder zusammenbauen können. Aber das reicht eben halt nicht unbedingt aus. Und hier läuft etwas völlig aus dem Ruder. Aber das Entscheidende dabei ist, dass hier Deutschland natürlich ganz massiv in einen Krieg eingreift, ganz massiv in einen Angriffskrieg. Und wenn ich sehe, dass von der Ukraine aus offenbar jetzt Munition rübergeschossen wird in russische Städte, dann stellt sich natürlich die Frage für den Russen, ist das überhaupt möglich, ohne dass sie da entsprechend die entsprechende Hilfe bekommen? Und wenn es von den Amerikanern ist, die Echtzeit-Luftüberwachung, die sie dann aus Rammstein gemeldet bekommen. Also es ist eine so brisante, feuergefährliche, brandgefährliche Situation, die hier gerade aufgebaut wird, dass einem wirklich kaum noch etwas dazu einfällt.
Also die Verteidigungsministerin sieht das anders als du. Die sagt auch, durch die Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine tritt Deutschland nicht in den Krieg ein. Und sie sagt, das kann man so auch nicht auslegen. Meine Frage ist an dich, Andreas. Wer bestimmt denn überhaupt, ab wann Deutschland in den Krieg eingetreten ist? Macht das Deutschland? Tut das Herr Scholz oder Frau Lambrecht? Oder kann es auch sein, dass Russland an einem bestimmten Punkt sagt, jetzt reicht es und jetzt erklären wir euch nicht nur als unfreundliches Land, das ist ja schon lange passiert, sondern als ein Kriegsland.
Ja, also die Naivität von Frau Lamprecht ist kaum zu ertragen, weil ich vermute, dass sie das nicht nur nachliest, sondern auch selbst glaubt, was sie da sagt. Denn natürlich entscheidet das russische Verteidigungsministerium. Und wenn die jetzt morgen sagen, wir würden jetzt einsteigen und einmarschieren oder wir würden jetzt in irgendeiner Form militärisch vorgehen gegen Deutschland, ja, dann kann Frau Lamprecht gern einen Beschwerdebrief an den Kreml schicken. Aber was da jetzt passieren soll, das weiß ich nun wirklich nicht. Es ist ja wirklich kaum noch zu kommentieren.
Ja, und die ganzen Ereignisse, die uns jetzt so ereilen, die sehen alle nicht so aus, als ob da Ruhe oder Frieden oder gar etwas wie Diplomatie hineinkommen könnte. Andreas, wir haben uns ein Video angesehen, ein Interview mit Klaus von Donani, dem SPD-Urgestein, dem 93-jährigen ehemaligen ersten Hamburger Bürgermeister auch. Klaus von Donani war auf dem roten Sofa bei meiner ehemaligen Kollegin Bettina Tietjen, die offenbar auf das Gespräch auch nicht wirklich gut vorbereitet war oder zumindest nicht geahnt hat, wen sie da auf dem Sofa sitzen hat. Auf jeden Fall hat Donani im Gegensatz zu vielen anderen Politikern heute den Vorschlag gemacht der Diplomatie, der gesagt hat, ihr müsst euch mit Herrn Putin oder Herrn Lavrov an einen Tisch setzen, auch wenn ihr ihn als Feind betrachtet, aber du musst doch wissen, was dein Gegner vorhat. Du musst doch deinen Gegner kennen.
Ja, also das war ein ganz großartiges Gespräch, genau genommen ein großartiger Monolog. Und die Moderatorin hat da relativ wenig auch dann dazwischen gegrätscht. Das war auch ganz gut so an der Stelle, dass es auf diesem sachverständigen Niveau des Herrn Donani denn auch geblieben ist. Das war wirklich beeindruckend. Dieser Mann ist 94 Jahre alt, hat einen Gedankengang, eine auch Regsamkeit und das glaube ich auch geistig und verstandesmäßig, die also wirklich, wirklich extrem beeindruckend für mich war. Und als ich das gesehen hatte, dieses Interview, wo er ganz deutlich mal über die Zusammenhänge sprach. Und ich war dann auch der Moderatorin dann dankbar darüber, dass sie mal kurz darauf abzielte und sagte, ob er keine Angst hätte, dass er als Putin-Versteher gilt. Und das war natürlich eine wunderbare, naive Frage. Die passte natürlich Herrn Donani natürlich hervorragend, weil er natürlich das Ding gleich weggewatscht hatte und das Ganze als Quatsch bezeichnet hatte und auch ganz klar argumentiert hatte. Es war ein so hohes Niveau, was er da zum Besten gab. Und ich habe mir dann danach das angetan und habe dann in YouTube mir geguckt, angesehen Herrn Anton Hofreiter. Das ist ja einer der heute modernen aktiven Politiker und habe einfach mal so dagegen gestellt, so um mal zu sehen, wie sich das Niveau der Politik doch verändert hat zwischen Herrn Klaus von Donani und Herrn Anton Hofreiter. Man sollte das wirklich mal tun, am besten mal so immer mal so springen, dann mal den einen reden, dann den anderen reden. Worüber die reden, ist eigentlich jetzt fast egal. Da merkt man einfach nur, wo wir vom Niveau her mittlerweile abgedriftet sind, regelrecht abgestürzt sind. Also das war schon wirklich unglaublich. Nein, herzlichen Dank, Herrn von Donani, an dieser Stelle hier für diese klaren Gedanken, wo es nämlich darum geht, er hat nämlich nachgewiesen, dass man sehr wohl in eine Friedensdiskussion reinkommen könnte. Er hat deutlich darauf hingewiesen, dass im Dezember 2021 Russland ganz deutlich an einem Dialog interessiert war, um einen Einmarsch Russlands zu verhindern. Aber er hat auch ganz deutlich gesagt, der Herr von Donani, wie die Reaktion von Herrn Biden ausgefallen ist. Der hat gesagt, wir verhandeln mit Ihnen über diese Fragen nicht. Und damit wurde der Krieg von beiden Seiten her besiegelt. Und das ist eine ganz eindeutige Geschichte hier zu erkennen, was Herr von Donani das. Ich bin gespannt, ob dieses Video drin bleibt. Es bietet sich an, diese etwa 35 Minuten sich einfach mal anzusehen. Und auf unserer Seite findet ihr das.
Ja, ich werde das. Ich werde es noch mal einstellen heute nach dem Podcast. Da steht dann wie im Podcast angekündigt. Aber ihr wisst auch, wenn ihr etwas sucht, da geht ihr immer am besten auf die Lupe, die man oben sieht. Und dann kann man in die Leiste zum Beispiel den Namen Donani eingeben. Jetzt muss man aber wissen, wie schreibt man Donani? Ja, D-O-H-N-A-N-Y-I. Ein alter adeliger Name. Was hat er denn gesagt? Unter anderem, du hast gerade die USA angesprochen, Andreas. Er sagt, wir sind abhängig von den USA, aber die haben ganz andere Interessen als wir. Und man dürfe sich nicht einlullen lassen, die USA verteidigten unsere Sicherheit. Das tun sie nicht. Er hat es erklärt und hat Frau Tietjen gefragt, ob sie denn gut schlafen konnte, als in Afghanistan der Krieg lief. Und ja, und sie hat gesagt, na ja, das hätte sie schon wahrgenommen. Und dann hat er gesagt, ja, und dann haben sie weitergeschlafen. Also das heißt, er meint damit, und das hat er dann auch ausgeführt, wir, also beziehungsweise Deutschland, Europa, ist weit entfernt von den USA, viele tausend Kilometer. Und es ist ein ähnliches Verhältnis wie für uns, wenn in Afghanistan etwas passiert. Man denkt, oh, wie schrecklich, aber man kümmert sich nicht weiter. Auch nicht um die zum Beispiel im Jemen verhungernden Kinder. Da gibt es keine Waffenlieferung und nichts, sondern auch keine Hilfsgüterlieferung oder wenig nur, sondern Donani machte damit klar, wir dürften nicht darauf rechnen, wenn es ernst werde in Europa, dass USA uns beistehen.
Ja, und das ist ganz wichtig, dieses Beispiel auch, was du gerade jetzt genannt hattest, Afghanistan. Und genauso haben wir es nämlich auch, wenn wir in Deutschland reden, über die Grenze von Mexiko zu den Vereinigten Staaten, nach USA. Denn da gibt es ja auch immer diese Grenzkonflikte und diese Probleme. Aber die Menschen, die davon betroffen sind, für die ist das natürlich dramatisch. Aber das interessiert den Deutschen eigentlich noch relativ wenig, obwohl er permanent darüber informiert wird, über die westlichen Medien. Aber denken wir, du hast gerade mit Jemen gesprochen, über Jemen gesprochen, denken wir über diese Arabischen Emirate, denken wir an den Auftritt, als Herr Habeck gewesen ist, ich glaube, war in Jemen, ne? War er doch in Katar war er, wo er im Prinzip dann gebeten hatte, dann entsprechend um die Öllieferungen, die man dann aus Arabien rüberbringen könnte, dann nach Europa, weil man ja Russland boykottieren will, und zwar aufgrund der unmenschlichen Situation in der Ukraine durch Russland. Hinterlässt dabei aber eine ziemlich komische Spur an Beigeschmack, weil man weiß, dass natürlich auch in Katar nicht unbedingt die Menschenrechte besonders hochgehalten werden. Und wenn man dann sieht, dass diese Menschen, die man also noch vor wenigen Jahren von den Grünen verachtet hat und angegriffen hat, dass man die heute im Prinzip hofiert, da zeigt sich eben halt diese permanente Doppelmoral. Und das ist genau der Punkt, um nochmal zurückzukommen auf die Menschen. Die Menschen spüren mittlerweile immer mehr diese völlige Doppelmoral, die hier herrscht. Es ist einfach nichts mehr logisch, es ist nichts mehr nachvollziehbar, sondern es sind nur noch Schlagsätze und die werden einfach ausgetauscht.
Ja, und heute ist das 6. Sanktionspaket der EU gegen Russland verhängt worden. Da kommen wir gleich hin. Andreas, es gibt ja einen neuen Vizekanzler offenbar, der heißt André Melnyk. Und der ist ganz schön am Austeilen. Der hat also Scholz zum Beispiel eine beleidigte Leberwurst genannt, weil der jetzt nicht nach Kiew reisen will, weil Steinmeier ausgeladen worden war. Melnyk kritisiert die Prominenten, die einen offenen Brief an Scholz geschrieben haben, und fragt sie, ob die nichts aus der Geschichte gelernt hätten. Also er tritt schon ganz schön selbstbewusst auf. Ich habe auch ein paar Straßenumfragen in Deutschland gesehen, wo also auch die Menschen sich schon ziemlich darüber aufgeregt haben und gesagt haben, also das macht jetzt keinen Spaß mehr, ne? Wir tun ja alles, wir liefern, wir wollen den Menschen helfen, die im Krieg leiden. Ist ja auch das Mindeste, was man tun kann. Aber wir wollen uns hier nicht mit Katzendreck bewerfen lassen. Und es ist aber offenbar auch intern dort nicht so alles so richtig schillernd, denn jetzt hat Melnyk Ärger bekommen mit Wladimir Klitschko. Also Klitschko hatte auch an dem offenen Brief, Alice Schwarzer und so weiter, wir hatten darüber gesprochen, also der hatte auch harte Kritik geäußert, aber jetzt hat er, Klitschko, Herrn Melnyk kritisiert, weil er nämlich gerne doch ein persönliches Treffen zwischen Steinmeier und Zelensky stattfinden lassen möchte. und hat eben Herrn Melnyk folgendermaßen kritisiert: Ich bin davon überzeugt, dass die Ukraine heute dringend verlässliche und starke Partner braucht. Und Deutschland war verlegen und debattiert immer noch darüber, dass die Ukraine sich geweigert hat, den deutschen Präsidenten zu empfangen. Öl ins Feuer gießen, auch nicht diplomatische Äußerungen des ukrainischen Botschafters an den deutschen Bundeskanzler. Und jetzt ist nicht die Zeit für Emotionen und unnötige Eloquenz.
Tja, man erkennt hier momentan ziemlich deutlich, in welche Richtung es geht. Und ich frage mich, wie kann es sein, dass ein Botschafter Melnyk, und du, es ist wirklich richtig, man kann ihn ja schon fast als Vizekanzler bezeichnen, vielleicht kann man ihn sogar als Kanzler bezeichnen, vielleicht ist sogar Olaf Scholz der Vizekanzler, weil irgendwie, wenn Herr Melnyk was sagt, ist das in allen Medien ganz oben und es wird auch erst einmal sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen, egal wie er sich daneben benimmt. Und ich frage mich, was gibt ihm diese Kraft, was gibt ihm auch diese Macht, überhaupt in Deutschland so auftreten zu können? Ist er so naiv? Würden die Menschen sich das gefallen lassen in Deutschland, wenn einer so auftreten würde? Nehmen wir mal an, irgendein anderer von einem Botschafter von Georgien würde jetzt auftreten und würde so beispielsweise gegen einen der führenden Politiker in Deutschland auftreten. Würde das einfach so auch kommentiert werden? Würde man sagen, ach, guck mal, der georgische Botschafter, der hatte auch eine ganz interessante Meinung. Oder würde man sagen, was erlaubt dieser Knabe sich eigentlich? Und er würde wahrscheinlich einberufen worden, so fährt sofort in die Botschaft in Deutschland und würde dann wahrscheinlich auch des Landes verwiesen werden, wenn sich jemand dermaßen diplomatisch daneben benimmt. Was ist also was sind die Hintergründe dafür, dass ein Herr Melnyk mit einer solchen Befehlstonart in der deutschen Politik überhaupt auftreten kann und das offenbar mit allen Hintergrundmächten der Rahmenbedingungen der Medien und der politischen Lager, natürlich der NATO. Wir wissen, dass die NATO natürlich kein Verteidigungs- und auch kein Angriffs- und auch kein Kolonialisierungsbündnis von mehreren separaten selbstständigen Staaten ist, sondern dass es eine US-Armee ist, die sich an verschiedene Vasallen ist der Begriff, der immer wieder so genutzt wird, also an verschiedene Partner, die aber eben nicht gleichberechtigt sind. Und das ist das, was wir hier erkennen können. Diese hervorragenden Muster, die man hier erkennen kann, hervorragend im Sinne von einer Analyse, die zeigen sehr deutlich, wo die Machtstrukturen liegen. Und wir können anhand des Verhaltens von Herrn Melnyk jetzt ziemlich deutlich auch ablesen, aus welcher Richtung dieser gesamte Ukraine-Konflikt inszeniert wurde. Und wir dürfen nicht vergessen auch, dass wir zwischen 2015 und dem Jahr 2022 alleine 15 Milliarden US-Dollar Geldflüsse aus dem Westen in die Ukraine bekommen haben. Das ist eine Riesensumme. Da ging es noch nicht um Krieg, um den offiziellen Krieg, sondern um den inoffiziellen Krieg. Denn diese kriegerischen Auseinandersetzungen laufen ja schon seit 2014 in der Ukraine. Es ist ja nicht ganz neu, was da gerade abläuft. Aber alle diese Dinge hier spielen eine ganz wichtige Rolle, um die Zusammenhänge zu verstehen. Das Problem ist, das politische Personal, was wir haben in Berlin und die entsprechenden Medien, die das Ganze dann irgendwie framen, die können uns überhaupt keinen Überblick geben, was im Hintergrund tatsächlich abläuft. Und das ist das Problem, man muss selber denken. Und auch wir stochern oft hier in Gesprächen rum und denken, was könnte das eigentlich jetzt sein? Was steht wirklich dahinter? Wir kommen nicht mit der Wahrheit. Wir kommen auch nur mit unserer Wahrnehmung auf der Basis der uns zur Verfügung stehenden Daten, Zahlen, Daten, Fakten. Aber wenn ich diese Zahlen, Daten, Fakten, die wir haben, alleine analysiere und führe sie zusammen zu einem Zopf und versuche, die Zusammenhänge zu verstehen, dann stelle ich also eines schon mal fest: Das, was uns medial verkauft wird, ist es auf gar keinen Fall. Es muss woanders liegen. Und das ist für mich wichtig und da sehen wir auch unsere Aufgabe.
Ja, das hast du sehr schön gesagt. Was mich immer wieder völlig bestürzt, das ist die Arbeit der Mainstream-Medien. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich manchmal hingucken soll fürs Fremdschämen. Denn das ist ein Getrommel, ein Säbelrasseln, ein Aufhetzen, ein Hass und Hetze. Das ist kaum noch zu fassen. Und ich kann nur jedem, dem es ähnlich geht, jeden ermutigen, ihr empfindet ganz sicher nicht falsch, wenn ihr das auch spürt. Aber ja, wir sind überzeugt davon, dass die Massenmedien ihre längste Zeit hinter sich haben. EU-Embargo gegen Russland. Oh, sorry. Die Kommissionspräsidentin von der Leyen hat das 6. Sanktionspaket vorgestellt. Ja, und da sind geplant, neben einem schrittweisen Ölembargo, weitere SWIFT-Ausschlüsse russischer Banken und Druck auf bestimmte weitere russische Medien. Bis jetzt waren ja sanktioniert die russischen Staatsmedien, RT und Sputnik. Und jetzt soll es wohl ein bisschen mehr werden. Und Frau von der Leyen sagte, wir schlagen jetzt ein Embargo für russisches Öl vor. Dabei geht es um ein vollständiges Einfuhrverbot für sämtliches russisches Öl. Das hat sie im Straßburger Europaparlament verlauten lassen. Und man wolle die russischen Rohöllieferungen innerhalb von 6 Monaten und den Import raffinierter Erzeugnisse bis Ende des Jahres auslaufen lassen. Die Frage ist, Andreas, wie wird Russland darauf reagieren?
Tja, also sie werden ihr Öl nicht wegschütten, weil es schlecht geworden ist. Das ist der Unterschied zum Getreide. Sondern sie lassen einfach den Korken drin und lassen das Öl unter ihrem Boden liegen und warten, bis es wieder abgefordert wird. Denn die Preise steigen ja sowieso ins Unermessliche. Was übrigens nicht daran liegt, dass beispielsweise die Russen die Preise so sehr erhöhen, sondern dass man im Westen eine entsprechende Energiebörse dafür eingerichtet hat, wo die Zocker und Spekulanten mehr oder weniger die Preise nach oben pushen konnten. Auch das gehört mit zur hybriden Kriegsführung, die hier zurzeit gerade läuft. Also unterm Strich gesehen wissen wir, dass die Rohstoffe geliefert werden von Russland und zwar in großen Stückzahlen nach China zum Beispiel, genau wie Kohle. Übrigens wird das auch in Yuan bezahlt und so weiter. Also das interessiert mittlerweile überhaupt keinen mehr. Und ich glaube, die westliche Welt hat sich dermaßen jetzt verrannt in diesem Irrsinn und wir sehen, dass USA befiehlt und EU folgt. Das ist ein ganz großes Phänomen, was wir immer wieder sehen. Und das sehen wir auch, dass der Thierry Messon darüber ja gesprochen hat, über diese Thematik. Der hat nämlich gesagt, dass diese westliche Vorherrschaft tatsächlich sich dem Ende nähern könnte im Augenblick. Und Thierry Messon ist ja ein hervorragender Journalist, ein Kritiker, nicht unumstritten, muss man auch ganz klar sagen, mit ethnischer arabischer Herkunft, lebt in Frankreich. Und er sitzt immer wieder dort und hat hervorragende Gedanken aus verschiedenen Perspektiven. Und er sieht gerade und interpretiert gerade, wie die USA den gesamten Westen isoliert, offenbar in der Hoffnung, die Machtansprüche dann über ihre Verbündeten aufrechtzuerhalten. Denn darum geht es, weil es würden sonst der Westen, der wäre sonst drohend, sich von USA abzuwenden. Das war das große Problem, was ja durch die Nord Stream 2 passiert wäre. Das heißt, als die Nord Stream 2 gebaut wurde, waren USA in einer dramatischen Situation und haben gesagt, wir müssen es verhindern, dass zwischen Europa und Russland Frieden herrscht. Das gilt es zu verhindern, wenn nämlich tatsächlich durch diese Nord Stream 2 in Zukunft die Rohstoffe geliefert worden wären, in einem solchen großen Umfang, wie es diese Leitungen hergegeben hätten, dann wäre natürlich die Verbindung dieser Ingenieurskunst aus Europa und die Rohstoffe aus Russland einer der gefährlichsten Probleme für den US-zentrischen Dollar, das ist ja die Dollarleitwährung, und aus diesem Grunde musste man dagegen angehen. Das sind ja die Hintergründe. Und wir sehen, wenn wir uns angucken, auch die entsprechenden Abläufe, wenn wir einen historischen Rückblick mal machen. Vielleicht ist das mal ganz interessant an der Stelle, auch um dich jetzt mal einen Augenblick zu schonen. Ist das in Ordnung für dich? Ja, gut. Die Vereinigten Staaten, denken wir mal an die letzten Weltkriege, die sind erst am Ende der Kriege mit eingestiegen Und auf ihrem eigenen Territorium haben sie zum Beispiel überhaupt keine Verluste erlitten und gingen dann als Sieger aus diesen Weltkonflikten hervor. Das ist ja das, worüber wir hier reden. Die USA hat sich dann quasi nach der Übernahme der europäischen Länder zum Polizisten der Welt entwickelt. Die Weltpolizei, der Begriff ist ja nicht wirklich ganz neu und den kennen wir auch schon selbst aus den Massenmedien. Und wer sich dieser Polizei entgegenstellte, der verlor auch hin und wieder mal sein Leben. Also Gaddafi oder Saddam Hussein zum Beispiel, die haben zum Beispiel die US-Dollar-Frage gestellt, ob das wirklich die Weltleitwährung sein könnte. Und ihre Länder und natürlich auch sie wurden dabei vernichtet.
Ja, also jetzt stellst du aber direkt einen Zusammenhang her, dass praktisch sozusagen die USA für diese Tötungen verantwortlich gewesen sind.
Ja, ich meine, ich denke mal, man muss das so sehen, denn ich sehe mal, dass zum Beispiel Jugoslawien, Libyen ohne Genehmigung des Sicherheitsrates nun einmal angegriffen wurden. Das ist übrigens das, was auch Herr Donani ganz deutlich gesagt hatte, dass hier mehr oder weniger im Alleingang gemacht wurde und zwar einfach aufgrund der Macht, aufgrund ihres Vermögens, aufgrund des Weltgeldsystems, was da letztendlich auch hintersteht. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben momentan eine Situation, dass USA den Westen immer mehr isoliert. Alle Entscheidungen, die getroffen werden, die werden im Prinzip im Nachhinein sofort von Europa nachgesetzt. Also irgendwie ohne zu überprüfen, ohne ob das vielleicht im Interesse Europas sein kann. Das heißt, die EU vertritt ausschließlich die Interessen der Vereinigten Staaten von Amerika, wobei man dazu sagen muss, Klammer auf, welcher Teil das der Vereinigten Staaten ist, ist die zweite Frage. Das sind nicht unbedingt diejenigen, die im Weißen Haus die Interessen der Amerikaner vertreten sollten, sondern das sind mehr oder weniger die Strömungen, die wir denn unter dem Begriff Deep State finden, die Interessen beispielsweise der großen Finanzstrukturen, ob das BlackRock ist oder die Tech-Konzerne und so weiter, vertreten. Und das sind die Dinge, die da immer wieder hinterstehen. Ich gehe nur davon aus, dass Europa andere Interessen haben muss an bestimmten Stellen, als es die Amerikaner haben. Die Europäer haben nun einmal andere Interessen, weil sie auch von den Völkern her unterschiedlich sind noch. Und dass man dann an der Stelle natürlich nicht alles eins zu eins übernehmen kann. Und wenn ich dann immer wieder sehe, das Muster, USA sagt, wir machen das und am nächsten Tag, meistens sogar noch am selben Tag, bestätigt die EU das und sagt, wir machen das auch.
Ich danke dir für deine Ausführungen, deinen Geschichtsunterricht. Wieder was gelernt. Ja, und ich komme noch mal zu Frau von der Leyen zurück, die also kein russisches Öl mehr in Europa sehen will. Und gleichzeitig heißt es, im Zusammenhang mit diesen Sanktionen könnten vor allem durch das Ölembargo erhebliche Zusatzkosten auf die EU-Bürger zukommen. Habeck zum Beispiel erwartet hohe Preissprünge und der Grund sei unter anderem, meldet NTV, dass russisches Öl durch wahrscheinlich teurere Alternativen aus anderen Ländern ersetzt werden muss. Zudem bedeutet die Umstellung von Raffinerien und Lieferwegen Aufwand und Kosten. Wie stark die Preise steigen werden, kann man hier noch nicht sagen. Aber wir lernen ja gerade, dass nach oben überhaupt keine Grenzen mehr gesetzt sind. Ob es sich um Nudeln, um Öl oder um, also Speiseöl oder anderes Öl handelt. Der Spiegel hat eine ganz interessante Geschichte veröffentlicht zum Thema Embargo gegen Russland. Hier geht es ums Gas. Und die EU hat ja auch angekündigt, die Gasimporte aus Russland drosseln zu wollen und gleichzeitig die Speicher aufzufüllen. Aber, schreibt der Spiegel, Experten warnen, damit die Pläne aufgehen, müssten Industrie und Kraftwerke abgeklemmt werden, und zwar wochenlang. Und Frau von der Leyen behauptet, schreibt der Spiegel, Europa sei auf dieses Szenario vorbereitet. Also Russland hatte ja seine Drohungen wahrgemacht und Polen und Bulgarien den Gashahn schon mal zugedreht. Und Herr Lindner hatte ja auch angekündigt, dass Deutschland nicht in Rubeln bezahlen werde. Und Frau von der Leyen ist ganz selbstbewusst und sagt, die EU-Behörden hätten in den vergangenen Monaten daran gearbeitet, alternative Lieferquellen und die bestmöglichen Speichermengen für die gesamte EU bereitzustellen. Der Spiegel schreibt, es war eine schöne Botschaft, mit der Brüssel auf Putins Provokation reagierte. Nur leider zu schön, um wahr zu sein. Zur Beruhigung trugen die Worte der Kommissionschefin kaum bei. Ebenso wenig wie die von Kanzler Scholz hinterhergeschobene Versicherung, die Deutschen wüssten schon, was wir tun müssen für den Fall eines abrupten Lieferstopps. Stattdessen herrscht jetzt Alarmstimmung in vielen Hauptstädten der EU. Die zentrale Frage der vergangenen Woche wird mit neuer Dringlichkeit diskutiert. Kommt Europa ohne russisches Gas durch den Winter?
Ja, also das ist schon wirklich eine sehr ungewöhnliche Situation. Wir sehen hier, dass wirklich die Industrie abgeschafft werden soll. Ganz eindeutig. Hier werden US-amerikanische Interessen vertreten, nochmal, weil der Weltmarkt zu groß ist und der muss sich neu einsortieren, neu einnorden. Der muss neu kalibriert werden. Und das geht, indem man erst einmal einen Partner, der eine große Rolle spielte, und das war Europa, das war sogar der Partner, das ist ja der Ursprung eigentlich auch der industriellen Revolution gewesen, und der wird jetzt mehr oder weniger ad acta gelegt. Und wenn dann beispielsweise Europa als Ökonomie mittlerweile dann komplett ausfällt, bedeutet das, dass natürlich der Weltmarkt dann sich verteilt dann auf die übrig gebliebenen. Und dann ist dann Europa nicht mehr dabei. Und da haben wir dann China. Und dazu gehört natürlich dann auch Russland, dazu gehört der Iran, also die BRICS-Staaten gehören insgesamt dazu und ich sage mal alle außerhalb der westlichen Welt, die dann davon partizipieren würden. Aber das geht alles zulasten Europas. Was ich so irre finde, ist, dass sich eine Frau von der Leyen auch offenbar ganz klar im Gesicht, also ganz kühl und auch überhaupt nicht aufgeregt, ganz einfach Forderungen stellt zur Abschaffung ihrer eigenen Heimat. Sie kommt aus dem Raum Hannover. Ich komme auch aus der Ecke da. Insofern weiß ich auch in etwa, wo die da privat gelebt haben. Und ich weiß gar nicht, wie man das emotional so schafft, wenn man seine Heimat dermaßen auch verrät. Ich muss das einfach mal so sagen. Also mich wird das wirklich tief berühren. Also da habe ich das Gefühl zum Beispiel bei Herrn Lindner ganz anders. Herr Lindner, als er neulich gesagt hat, wir werden jetzt im Prinzip ganz große dramatische Folgen haben und so weiter und wir werden das aber durchstehen müssen, weil es dient letztendlich dann eben halt einer besseren Weltordnung, die da auf uns wartet. Und man hat gesehen, wie ihm der Schweiß runterlief. Es kann natürlich sein, dass er auch einen grippalen Infekt hatte, aber das Bild an sich sprach schon für mich Bände. Der Unterschied, wenn Frau von der Leyen auftritt oder Lindner auftritt. Lindner versteht übrigens etwas vom Finanz- und Geldsystem und auch von der Wirtschaft. Und aus diesem Grunde ist es natürlich sehr schwer, wenn man etwas sagt, was einen gegen die innere Überzeugung fährt. Und dann kann es natürlich auch schon mal sein, dass es nicht unbedingt ein grippaler Infekt ist, wenn man Schweißperlen auf der Stirn bekommt, sondern andere Ursachen, nämlich das Gewissen plötzlich anklopft innen drin. Und das Gefühl habe ich manchmal so richtig. Man hat so das Gefühl, dieser Druck, unter dem diese Leute stehen, alle dort, die jetzt diese Politik hier nach außen repräsentieren sollen, nicht entscheiden, das tun sie sowieso nicht, aber repräsentieren sollen, der ist schon immens zu erkennen, dieser Druck.
Ja, ich möchte mit denen natürlich auch nicht tauschen, weil man, wenn man da erstmal mit eingewoben ist in all diese Entwicklungen, da kommt man wahrscheinlich schwer raus. Andreas, der Spiegel ist hier ganz klar übrigens. Also es ist gar nicht so pro domo, was hier geäußert wird. Es heißt also, viele Experten sind völlig anderer Auffassung, als dass Deutschland ohne das russische Gas auskommen könnte. Beide EU-Versprechen lassen sich nicht gleichzeitig erfüllen, zumindest nicht, wenn die EU ihren Gasimport so drastisch reduzieren will, wie Brüssel versprochen hat. Und erst recht nicht, wenn es zu einem vollständigen Gasembargo der EU oder einem europaweiten Lieferstopp der Russen käme. Lösbar wäre der Zielkonflikt nur durch einen harten Schritt. Die EU müsste große Teile der Wirtschaft im Frühling und Sommer auf Gasentzug setzen, und zwar wochenlang. Du kannst gleich noch mal was dazu sagen, was das bedeuten würde. Und zwar ist das hier ein Berechnungsmodell des Forschungszentrums Jülich. Die Wissenschaftler kommen zu dem Schluss, kappt Europa die russischen Lieferungen wie angekündigt um 2/3. ließen sich die Speicher nicht ausreichend für den Winter befüllen. Mehr als 300 Terawattstunden Gas, rund 30 Milliarden Kubikmeter sind das umgerechnet, müssen EU-weit laut diesem Modell des Instituts für technoökonomische Systemanalyse in diesem Jahr eingespart werden. Das entspricht ungefähr einem Drittel des jährlichen Gasverbrauchs ganz Deutschlands. Dies gilt selbst unter der höchst optimistischen Annahme, dass sich die Einfuhren von Flüssigerdgas und Pipeline-Gas aus anderen Staaten noch einmal deutlich steigern ließen. Und ähnlich wie der deutsche Notfallplan Gas sieht auch die europäische SOS-Verordnung vor, dass geschützte Kunden, allen voran Privathaushalte, aber auch soziale Dienste und Krankenhäuser, vorrangig versorgt werden müssen. Wobei das ja gerade von Klaus Müller schon wieder umgestoßen wird.
Ja, was mir hierbei überhaupt nicht wirklich zu Worte kommt, ist das Hauptproblem, dass wenn die Industrie abgeschaltet wird, die Industrie ja nicht einfach nur so sagt, okay, wir machen jetzt nichts, aber die Gehälter werden alle weiter bezahlt und die Firmen machen auch weiterhin ihre Gewinne. Das ist ja das Absurde. Man kann die Firmen nicht einfach so abschalten. Ein Abschaltvorgang, ich habe da oft drüber gesprochen, der braucht Vorbereitung über Monate. Wenn alleine ein Unternehmen in eine Sommerpause geht, um zum Beispiel eine Produktion auf neue Modelle umzuswitchen, dann sind das Monate vorher logistische Probleme, die geregelt werden müssen, weil das Unternehmen muss dann runtergefahren werden. Da sind Rohstoffe im Einsatz, da sind Betriebs- und Schmierstoffe und was auch immer, alles im Einsatz. Auch verderbliche Waren sind im Einsatz zum Teil. Wenn man die jetzt einfach runterfährt, dann ist das Unternehmen überhaupt nicht in der Lage, diese Kosten, die entstehen, einfach mal so auszugleichen. Die Frage ist dann, was passiert mit den Mitarbeitern? Das sind Mitarbeiterentlassungen ohne Ende. Diese Mitarbeiter, die entlassen werden, die bekommen dann Sozialleistungen. Die Sozialleistungen kommen dann aber wiederum von denjenigen, die dann überhaupt noch Geld verdienen, die noch ihren Job behalten. Aber deren Job ist ja mittlerweile dann auch in Gefahr, weil natürlich dann eine Kettenreaktion ausgelöst wird. Und die Frage stellt sich nachher, selbst wenn die Speicher voll sind, wer soll sich denn überhaupt das Gas noch leisten können dann, wenn alle arbeitslos geworden sind? Also wir haben ja mittlerweile irgendwann eine Situation, dass mehr oder weniger fast alle produktiven Jobs jetzt auch in der Industrie den Bach runtergehen. Übrigens ist das dann auch der Todesstoß für die kleinen und mittelständischen Betriebe. Denn wenn wir Restaurants beispielsweise haben oder Hotels haben, die können zum Beispiel nicht ins Ausland gehen und dort produzieren. Die sind ja auf Gedeih und Verderb auf ihr Gebiet angewiesen, in dem sie ihr Geschäft gemacht haben. Und die haben ja noch bis zum Schluss vielleicht noch, ich denke da so an Landgasthöfe so aus meiner Heimat, Walsrode zum Beispiel, wo dann große Unternehmen, Industrien zum Beispiel Jahresauftakttagungen gemacht haben oder irgendwelche Veranstaltungen, Organisationsveranstaltungen gemacht haben. Das heißt also, auch das findet alles nicht mehr statt. Heute ist ja sowieso alles nur noch auf Webinarbereiche umgebaut. Die ganzen Hallen, die überall existieren, die Infrastruktur für Veranstaltungen, die stehen ja mittlerweile alle leer. Es sind ja sowieso schon alle und pfeifen aus dem letzten Loch. Und jetzt wird die Industrie im Prinzip mehr oder weniger dabei auch noch rausgenommen. Wir merken, dass hier von einem grünen Tisch runter diskutiert wird, von Volkswirten, die betriebswirtschaftliche Prozesse offenbar im Detail überhaupt nicht ansatzweise verstehen. Und diese Abschaltung oder Runterfahrung von Unternehmen, was sie hier gerade mal so eben fordern, um mal irgendwelche auf der anderen Seite Gasspeicher zu füllen, das bedeutet eine Konkurskette, die auftauchen wird. Das kann man ganz klar prognostizieren. Das heißt, ein völliger Zusammenbruch der gesamten Ökonomie. Da wird so ganz einfach mal so drüber locker flockig geredet, als wäre das einfach nur mal, wir schalten da mal ein bisschen was um und drehen da mal ein bisschen Rädchen hoch und dann läuft das schon wieder. Das läuft eben nicht.
Andreas, ich könnte mir vorstellen, dass für viele Menschen gar nicht zu erfassen ist, was hier gerade passiert. Und das ist ja auch für uns manchmal sehr schwer, wenn wir darüber sprechen und sagen, es gibt's ja eigentlich gar nicht. Das ist das, was Herr Schwab den Great Reset nennt, die Transformation. Herr Scholz spricht von der neuen Weltordnung oder von der Zeitenwende. Und das macht Herr Habeck jetzt auch. Der spricht jetzt auch von der Zeitenwende. Also sie markieren einen totalen Umbruch der Menschheit, zumindest in Europa. Und wobei eben diese Reset-Maßnahmen ja auch überall laufen. Also wenn wir uns die Lieferketten ansehen, die sind ja woanders auch nicht rosig, aber doch besser als zum Beispiel, nehmen wir Deutschland. Ja, und der Spiegel sagt auch, die einzigen, die ihre Produktion, was Flüssigerdgas angeht, signifikant steigern konnten, seien die USA. Das weltweite Angebot wächst höchstens um 30 Milliarden Kubikmeter in diesem Jahr. Das sind Untersuchungen des Energiemultis Shell und andere Prognosen. Und USA können steigern, die zusätzlichen 15 Milliarden Kubikmeter, die US-Präsident Biden den Europäern für dieses Jahr versprochen hat, die sind schon zu einem Großteil geliefert worden. Und viel mehr sei auf dem Weltmarkt nicht zu holen, sagt der Spiegel. Katar etwa, das in etwa so viel Flüssiggas wie die USA exportiert, verkauft laut Marktexperten Casimir Lorenz vom Beratungshaus Aurora Energy Research rund 80% seiner Produktion in langfristigen Lieferverträgen. Das meiste davon geht nach Asien. Und wenn Deutschland die Speicher nicht voll bekommt bis zum Herbst, ist die Nation in Putins Hand, schreibt der Spiegel. Und das sei die Angst in Berlin und bei den Netzwächtern in Bonn. Dann wäre der Staat erpressbar. Der Mann in Moskau könnte jederzeit drohen, den Gashahn im Winter ganz zuzudrehen. Schlimmstenfalls könnten Millionen Deutsche ihre Wohnungen nicht mehr heizen. Das Horrorszenario, dass sie sich am Ende in Turnhallen und anderen Gemeinschaftsräumen aufwärmen müssen, wollen die Verantwortlichen unter allen Umständen vermeiden. Dafür brauchen sie aber vorerst russisches Erdgas.
Ja, da kommen sie nicht drum rum. Und ich meine, interessant ist das, was man eigentlich von vornherein schon wusste, worüber man schon in denkenden Kreisen seit Jahren redet, und jeder weiß es eigentlich von den Fachleuten, dass das jetzt hier so als fast Überraschung gesehen wird, und jetzt hat man Sorge, dass das passieren könnte. Ja, natürlich wird das passieren. Das ist ja alles mit Ansage gemacht. Und das liegt auch nicht nur daran, dass da dilettantische Politiker am Werk sind. So einfach können wir es uns auch nicht machen, sondern dass da eine Strategie des Chaos dahinter steht. Und man braucht Chaos, um die Menschen dahin zu bekommen, wenn man eine große Umbruchsituation orchestrieren will, zum Beispiel wie das WEF es will. Was wir hier lernen müssen ist, wir dürfen gar nicht versuchen, eine Logik zu erkennen, denn die Logik bedeutet nichts anderes als Chaos ist das Programm. Das ist das Programm, was dahinter steht. Und was für unsere Zuhörer hier wichtig ist, vor allem eines, zu erkennen, dass man sich auf sich selbst verlassen muss. Wir möchten hier keine Untergangsvision aufbauen, denn die ist überhaupt nicht angemessen, die brauchen wir nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass wir eine rumpelige Zeit vor uns haben, in der wir uns ja auch schon befinden, weil die Preise steigen ins Immense, und irgendwann wird ganz Europa als Bittsteller, das ist meine persönliche Meinung und auch eventuell eine Prognose, würde ich noch nicht sagen, aber eine Vorstellung, dass irgendwann Europa bittet und bettelt darum, dass Putin dafür sorgt, dass die Buden wieder warm werden und dass was zu essen kommt. Denn wir dürfen eines nicht vergessen, in welcher Größenordnung sich dieses Land Russland befindet und wie unwesentlich und immer unwesentlicher werden vor allem auch Europa für den Weltmarkt jetzt wird. Das heißt, Europa befindet sich schon in dem Strudel des Abwärts. Und jetzt geht es darum, wie reagieren natürlich die Menschen, die dort in Europa leben. Das ist ja natürlich wiederum unsere auch Aufgabe. Deshalb reden wir auch immer wieder von der Vorbereitung. Aber ich glaube, dass in dem Moment, wenn Deutschland, wenn Europa am Boden liegt, dass in dem Moment wirklich auch von der Ostseite, nämlich aus der russischen Seite, durchaus auch irgendwann dann das Signal kommt, okay, wir liefern wieder, jetzt aber dann zu unseren Voraussetzungen. Und das ist nicht das, wovor man Angst hat, sondern das ist das, was man ganz klar mehr oder weniger auch eingeplant hat. Und ich kann es manchmal gar nicht fassen, auf welcher Ebene das läuft, denn wir dürfen eines nicht vergessen, USA lenkt mit Ukraine eigentlich nur von dem Hauptkonflikt ab. Der liegt nämlich auf der chinesischen Seite, Taiwan und all diese Dinge. Das sind wirklich ganz entscheidende Faktoren, die jetzt eine Rolle spielen. Und wir können jetzt nur unseren ehemaligen Landsleuten und auch den Europäern nur sagen, ihr müsst versuchen, in eurer eigenen Kraft zu bleiben. Ihr müsst versuchen, Vorsorge zu bereiten. Sorgt dafür, dass ihr zu essen habt, langhaltende Nahrungsmittel habt. Die gibt es noch. Zum Teil kann man das alles noch kaufen, auch wenn der Euro schon so ein bisschen abschmiert, der Immobilienmarkt natürlich jetzt auch massiv abschmieren könnte. Es sind viele Faktoren, die jetzt eine Riesenrolle spielen werden. Aber die Vorbereitung ist jetzt das A und O. Genau was die Stromsituation anbelangt, was also Wasser anbelangt, Wasserfilter, ich muss immer wieder darüber reden, das sind eben halt die entscheidenden Faktoren.
Ja, und dieser Ecoflow, den wir nun auch haben, dieser Ecoflow ist im Moment mit einer Lieferzeit von 4 Wochen, wie mir heute jemand sagte vom Verlag, aber mit einer sicheren Lieferung dann. Also das gibt es ja immer mal ein bisschen Lieferfristen, davon sollte man sich nicht abbringen lassen. Ganz kurz noch zu diesem Erdgas, zu dem Flüssigerdgas, Andreas. Der Spiegel bringt gerade eine Meldung, dass Deutschland ja jetzt unabhängiger von Gas aus Russland werden soll und dass man auch jetzt alles tut, um die Erneuerbaren auszubauen. Aber in Wilhelmshaven verlangt jetzt die Umwelthilfe für ein neues Terminal für Flüssiggas den sofortigen Baustopp. Und zwar, die Begründung ist, mit dem Bau drohe die unumkehrbare Zerstörung eines Unterwasserbiotops. Außerdem würden Schweinswale gefährdet. Das teilt die Umweltschutzorganisation mit. Und darüber hinaus müssen etwa Stahlrohrpfähle in den Meeresgrund gerammt werden. Dies verursacht hohe Schallemissionen. Und deswegen könne man da jetzt erstmal nicht weitermachen.
Also wenn man das alles mal addiert, was wir hier gerade für einen Irrsinn hören, dann haben wir bereits per Definition die Unregierbarkeit erreicht. Das heißt, wir sind jetzt in der Lage, nicht einmal mehr die Konsequenzen unserer eigenen politischen Fehlentscheidungen noch in irgendeiner Form weiterzuverfolgen. Das heißt, diese Unregierbarkeit, die wir jetzt gerade haben, die Undurchsetzbarkeit von irgendwelchen Entscheidungen im Interesse der Menschen, die ist hier per se vorhanden. Und das ist auch die Grundlage, die wir brauchen, die man braucht, nicht wir, die man braucht, um das völlige Chaos eben herbeizuführen. Also es ist wirklich unglaublich. Natürlich ist das furchtbar, dort auch diese Umweltschäden zu verursachen. Ich bin übrigens auch gegen ein LNG-Terminal dort an der Stelle, weil es gäbe genügend Möglichkeiten, Öl und Gas auch aus der östlichen Situation zu holen. Und jetzt wird natürlich sofort, oh, wie kann der so etwas sagen, der böse Putin? Es geht nicht darum, um bösen Putin, böses Russland, böses Amerika. Es geht jetzt darum, dass Menschen bedroht sind in ihrer Existenz, und zwar unmittelbar. Und jetzt geht es darum, dass man dringend in Verhandlungsdiskussionen kommen muss. Und deshalb ist es für mich so schwer zu verstehen, wenn ein Joe Biden damals im Dezember 21 ganz klar gesagt hat, wir werden mit Russland nichts verhandeln, was die Ukraine anbelangt. Und damit ist natürlich jetzt dieser Krieg erst richtig eskaliert. Das kann man sich nicht leisten, wenn man überhaupt die Menschlichkeit auch noch auf eine Mindestgrundlage stellen will.
Ja, ja. Also es ist eine sehr, sehr merkwürdige Situation. Bitte vergesst eins nicht. Das gehört jetzt alles zu diesem Nadelöhr. Mit der Mikrobe war es ja noch längst nicht alles. Und es gibt ja noch weitere Hinweise darauf, dass ja noch mehr passieren könnte. Wir sprechen über den sogenannten menschengemachten Klimawandel. Und dieser Klimawandel, der scheint jetzt Herrn Habeck gar nicht so ungünstig zu kommen, denn Herr Habeck hat jetzt einen neuen Plan gefasst. Und zwar ist ja die Forderung nach der Senkung der Mehrwertsteuer auf Nahrungsmittel erhoben worden. Und das scheint ihn jetzt ganz kreativ gemacht zu haben. Er und die Grünen natürlich auch sagen, ja, also die Konsumenten, dass man die schont, das ist auf der einen Seite schon wichtig, Aber man könnte das ja jetzt gleich verknüpfen mit klimafreundlicher Ernährung. Und da gibt es auch schon einen Entwurf für das Klimaschutz-Sofortprogramm 2022. Da möchte jetzt Robert Habeck prüfen, die Mehrwertsteuersätze für Lebensmittel entsprechend ihrer Klimawirkung anzupassen. Es gehe darum, die Verteilungswirkungen zu prüfen und auf soziale Ausgewogenheit zu achten. Und in der bisherigen Ankündigung des Ministeriums, das bis Ende des Jahres dieses Programm vorlegen will, spielen Nahrungsmittel und eine angestrebte Lenkungswirkung noch keine Rolle. Seit dem Kriegsbeginn waren angesichts der dramatisch steigenden Preise Forderungen von Sozial- und Verbraucherverbänden laut geworden, die Mehrwertsteuer zumindest für bestimmte Lebensmittel des täglichen Bedarfs auf Null zu setzen. Andere Länder haben das ja auch gemacht, oder sie zumindest deutlich zu senken. Und Andreas, wie könnte denn so eine Verknüpfung an Klimawandelmaßnahmen aussehen? Heißt das in etwa, wer eine Banane kauft oder ein paar Bananen kauft, der wird wahrscheinlich eine höhere Mehrwertsteuer bezahlen müssen, weil die ja von weit her angeliefert werden müssen? Und heißt das im Großen und Ganzen, dass man damit auf regionale Produkte umsattelt?
Ja, das wäre natürlich durchaus vorstellbar und das wäre natürlich auch vernünftig, auf regionale Produkte umzusatteln. Im Gegenteil, dafür machen wir uns ja seit langem stark. Man wundert sich im Moment einfach nur über diese Diskussion in Anbetracht einer ernstzunehmenden Situation für viele Europäer, die existenziell sein können, lebensbedrohlich sogar sein könnten im schlimmsten Fall. Und dass wir jetzt diskutieren hier über ein Klimanarrativ, welches hier in den Raum gestellt wird, immer wieder mal, was man nicht aus den Augen verlieren soll. Aber da haben wir schon genügend drüber gesagt. Ich glaube, das ist das, was die Menschen jetzt am wenigsten interessiert. Also in dem Moment, wenn ein Haus brennt, dann geht es darum, dass die Feuerwehr kommen muss und muss löschen und nicht, dass wir diskutieren, ob wir nochmal irgendwelche Straßen neu ausbauen, beispielsweise, damit die Autos besser fahren können und die Leitplanken nochmal irgendwo verbessert werden sollten. Auch wenn das ein hohes Risiko ist, wenn Leitplanken irgendwo fehlen. Aber in dem Moment geht es um akute Risiken. Es ist eigentlich kaum noch zu kommentieren, worüber wir hier eigentlich reden im Augenblick.
Ja, und Nancy Faeser, deine Lieblingsbundesinnenministerin, die hatte ja jetzt auch Empfehlungen abgegeben für die Bürger, sich Notvorräte anzulegen. Hatte auch gesagt, was man so alles nehmen soll. Es ist ja dann immer von diesen berühmten 10 Tagen die Rede. Andreas, ob das je reichen wird für 10 Tage, wir haben da große Zweifel. Also gerade wenn es um Blackout geht oder eben Zusammenbruch der Lieferketten. Aber das ist auch nicht nur auf Gegenliebe gestoßen, diese Empfehlung. Da hat sich zum Beispiel der FDP-Abgeordnete Stefan Thomae dagegen gestellt und hat gesagt, eine Notwendigkeit für die Bürger, Notvorräte anzulegen, sehe ich nicht, hat er gegenüber dem Handelsblatt geäußert. Stattdessen solle es in Schulen und Vereinen wieder vermehrt Aufklärung geben, wie sich die Menschen im Ernstfall verhalten müssen. Denn Zivilschutz sei auch Bildungssache. Ja, und andere melden sich und die Grünen-Parlamentsgeschäftsführerin Irene Michalik hat sich gemeldet und sagt, natürlich sollte die Bevölkerung Maßnahmen ergreifen, um gut auf die Krise vorbereitet zu sein. Und zwar unabhängig von tagesaktuellen Debatten. Und Frau Faeser hat auch Unterstützung bekommen aus der Union, und zwar von CDU-Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter. Der hat gesagt, insbesondere bei einem Stromausfall ist es klug, sich selbst für eine gewisse Zeit versorgen zu können. Alles in allem kann man sagen, ein Blackout kommt so sicher wie das Amen in der Kirche. Und es kann auch keiner mehr sagen, er hätte von nichts gewusst, weil nun quer durch alle Parteien sich dazu geäußert wird.
Nein, es gibt nur einen Unterschied. Die westliche Politik zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich eben halt nicht um die Interessen der Menschen kümmert, was die Vorsorge anbelangt. Und aus diesem Grunde müssen wir ja davon reden, dass die Menschen es selber machen müssen. Es geht gar nicht anders. Denn wir sind nicht beispielsweise vergleichbar mit China. China stellt nur 20% der Weltbevölkerung dar, nur in Klammern, das ist eine Menge. Aber China selbst macht bereits Horten. Die machen Hamsterkäufe für die Bürger. Auch wenn da momentan solche dramatischen Berichte über China laufen, das hängt vielleicht auch mit bestimmten Manövern zusammen, weil man sich auf eine neue Gesamtsituation einstellt. Aber China hortet bereits mehr als die Hälfte des weltweiten Getreides ein. Und in diesem Jahr wird China über 69% des weltweiten Maises eingelagert haben. Das, man muss sich erst mal vorstellen, 70% sind das knapp. Knapp 70% des weltweiten Mais, welches es gibt, liegt dann in China Ende des Jahres. 60% der gesamten Reisreserven der Welt liegen in China. 51% des gesamten Weizens auf dieser Erde liegen in China. Die Frage ist, warum hat man eine solche Vorbereitung dort in China im Fokus? Erwartet man da irgendeine Katastrophe? Und was könnte das sein? Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass dann beispielsweise der Rest der Welt und ganz speziell der Westen dann mehr oder weniger in dramatische Situationen gerät und dann als Bittsteller gegenüber China auftritt, dann kann es natürlich auch bedeuten, dass China sagt, okay, wir helfen euch, aber es gibt ein paar kleine Auflagen, die wir da hätten.
Ja, und du sprichst dir gerade etwas an. Ich hatte vorhin eine Meldung gefunden, die vom britischen Express aus UK veröffentlicht wurde, und zwar heute. Und die ist in dem Zusammenhang, was du hier gerade angesprochen hast, doch sehr interessant, denn da heißt es, China bereitet seine Bevölkerung jetzt offen auf einen großen Krieg vor. Und da heißt es, während sich die Aufmerksamkeit der Welt naturgemäß auf die Ukraine konzentriert, übersieht sie die Anfänge einer noch größeren Bedrohung der globalen Sicherheit in Asien. Und da heißt es, wir haben alle die jüngsten Bilder von abgeriegelten chinesischen Großstädten wie Shanghai gesehen, die alle Teil der Null-Covid-Politik des chinesischen Präsidenten Xi sind, um die Covid-Todesrate in seinem Land auf einem extrem niedrigen Niveau zu halten. Während der Rest der Welt gelernt hat, mit dem Virus zu leben. Die Geschichten, die aus China kommen, sind kaum zu glauben. Ganze Gemeinden wurden wegen eines einzigen positiven Falls umgesiedelt oder unter Quarantäne gestellt. Jetzt stellt man hier die Frage, warum sollte die Kommunistische Partei Chinas die soziale Stabilität und das Wirtschaftswachstum riskieren, indem sie einige der wichtigsten Städte des Landes schließt, wo sie doch den Kampf gegen die Omikron-Variante mit Sicherheit verlieren wird? Und hier heißt es weiter, auch die Nahrungsmittelknappheit ist ein echtes Problem, das viele so noch nicht erlebt haben. Eine Erklärung für solche Maßnahmen ist, dass das chinesische Gesundheitssystem eine hohe Zahl von Covid-Fällen und Todesfällen einfach nicht verkraften würde, was dem Ansehen der Kommunistischen Partei Chinas enormen Schaden zufügen würde. Das ist aber nur ein Teil der Erklärung. Wenn die Kommunistische Partei jetzt einen Rückzieher macht, nachdem sie sich zu einem Null-Covid-Programm verpflichtet hat, würde das ihrem Ruf noch mehr schaden und Xis Feinde innerhalb der Partei ermutigen. Wenn sich die KP bei Covid geirrt hat, werden sich viele fragen, was sie sonst noch falsch gemacht haben könnten. Aber China könnte die Daten einfach manipulieren. Es gibt Beweise, behauptet der Express, dass die KP dies bei Todesfällen, Covid-artig, bei Wirtschaftsdaten und sogar bei Bevölkerungszahlen getan hat. Also, was könnte noch im Spiel sein? Und etwas, das mit dem kürzlich zwischen Peking und den Salomonen geschlossenen Verteidigungspakt sowie mit der Militarisierung mehrerer künstlicher chinesischer Inseln im südchinesischen Meer zusammenhängt. Oder einfach ausgedrückt, macht China einen Stresstest für einen Krieg?
Ja, also das ist durchaus eine berechtigte Frage. Also diese Verbindung zwischen China und den Salomonen, vielleicht für diejenigen, die das nicht genau zuordnen können, die Salomonen sind eine Inselgruppe. Es sind, glaube ich, um die 700 Inseln, die da dran sind. Und es ist also eine riesenkleine Inselgruppe, die liegt nordöstlich vor der australischen Küste. Und die Australier sind nicht besonders amused darüber, dass da die Verbindung mit China sehr deutlich aufgebaut wird und da eventuell eben halt auch militärische Manöver durchgeführt werden. Also es ist schon wirklich interessant. Es ist inzwischen seit langem bekannt, dass China das demokratische Taiwan, eine ehemalige japanische Kolonie, also vor der südchinesischen Küste ja zurückerobern will. Da haben wir oft drüber gesprochen. Und ich glaube, bei diesem ganzen Fokus auf diese Ukraine wird das eigentliche Problem aus Sicherheitsarchitektursicht völlig übersehen. Taiwan ist nicht nur wegen seiner Rolle in der weltweiten Elektroindustrie wirtschaftlich von extrem großer Bedeutung, sondern könnte China auch die Vorherrschaft im westlichen Pazifik ermöglichen. Und das ist natürlich auch wieder Gift für die Amerikaner. Also es ist das große Problem, dass USA immer wieder in diesem Fokus insgesamt steht. Das hängt natürlich damit zusammen, dass der US-Dollar eine Weltleitwährung ist. Und was wir feststellen, ist, dass die derzeit vermittelten streng kontrollierten Staatsmedien der Öffentlichkeit dargestellt werden, dass Russland in der Ukraine sowohl gerechtfertigt als auch siegreich ist. Das ist eine Botschaft, von der sie wahrscheinlich nicht abweichen werden, komme was wolle. Das ist momentan das, was die Staatsmedien machen. Aber in Wirklichkeit geht es darum, dass wir hier offenbar eine neue Situation in Taiwan zu erwarten haben, die wir schon seit langem auch in der Diskussion haben. Also ich glaube, während der Westen seine Aufmerksamkeit jetzt auf die Ukraine richtet, könnte er eine noch größere Bedrohung im Pazifik zurzeit übersehen. Und das passt natürlich auch zu diesen ganzen Hortmaßnahmen von Getreiden, von Maßnahmen von Essen, Grundlagen, Rohstoffen und so weiter. Und das passt natürlich auch hervorragend zu dieser ganzen Lockdown-Politik in Shanghai. Denn was momentan passiert, ist ja, dass die ganzen Chips, die in China produziert werden und jetzt nicht ausgeliefert werden, natürlich auch im Westen dann fehlen in den Waffensystemen. Und das sind natürlich die Waffen, die man dann eventuell gegen China einsetzen würde, wenn sie sich Taiwan erobern wollen. Also hier ist eine weitere große Geschichte, die sich gerade entwickelt. Aber mittlerweile wird das wahrscheinlich auch für unsere Zuhörer hier mittlerweile auch schon fast ein bisschen sehr umfangreich, glaube ich.
Ja, es ist umfangreich und wir hätten noch, was China angeht, noch ein anderes Thema, aber ich glaube, da warten wir jetzt mal. Wir haben nämlich eine weitere Meldung, was Indien angeht. Indien hatte sich ja in Berlin angemeldet bei Herrn Scholz, und zwar der Regierungschef Indiens, der Premier Modi. Und es hieß also im Vorfeld, dass Modi schon klar gemacht hatte, dass es mehr oder weniger eine festgefahrene Position sei zwischen den Erwartungen Berlins und dem, was man bereit war zu geben von indischer Seite. Und Deutschland hatte gehofft, dass Indien sich distanzieren würde von Russland. Dem ist aber nicht so. Es ist im Vorfeld schon klar gemacht worden und es wurde auch hingewiesen darauf, dass man natürlich nicht, also von Deutschland aus, dass man natürlich nicht akzeptieren könnte, wenn Indien sich weiter mit Russland verbünden würde. Aber Indiens Haltung ist völlig klar. Also auch wenn militärische Ehren und so weiter für den Empfang vorbereitet waren, so hat man in Indien ganz klar es als ein bilaterales Arbeitstreffen formuliert. von dem sich die Bundesregierung wohl einen besonders tiefen Austausch erhofft hatte, aber die Regierung in Delhi weigert sich ausdrücklich, den russischen Angriff zu verurteilen, den Kreml als Aggressor zu benennen. Und so hat man denn auch keine großen Berichte mehr im Mainstream gebracht, was den Besuch anging. Denn Herr Modi war am Montag dort und hat eine Rede gehalten vor einigen tausend begeisterten Indern in Berlin über das wirtschaftlich immer stärker werdende Heimatland. Dann hat er mit einem kleinen Jungen ein patriotisches indisches Lied gesungen und dann ist er zu Scholz gefahren und hat sich dort 10 Milliarden Euro abgeholt für Klimaschutz und den Ausbau erneuerbarer Energien. Und man hatte gehofft, dass Modi idealerweise die Seiten wechseln würde damit und sich mal ausdrücklich gegen Herrn Putin aussprechen würde. Aber genau das tat der indische Premier nicht.
Ja, er weiß natürlich, dass er zur Mehrheit gehört. Wir hatten ja neulich im letzten Podcast, der letzte fiel ja aus, hatten wir ja darüber gesprochen, dass die Befürworter der Sanktionen gegen Russlands ungefähr 10% der Bevölkerung ausmachen auf dieser Welt. Die anderen 90% der Bevölkerung beteiligen sich nicht an diesen Sanktionen gegen Russland. Und ich sage mal, 90% ist meines Wissens eine relative Überzahl. Und wenn ich mir angucke, dass der gesamte afrikanische Kontinent sich raushält, Indien sich raushält, Asien sich raushält, Lateinamerika sich raushält, der Nahe Osten, ja selbst Israel sich selbst raushält und das sogar als NATO-Mitglied. Also das sind ja schon bewegte Situationen und es ist auch immer wieder wichtig, dass wir uns das als Westbürger immer wieder vor Augen führen, dass diese Information, über die wir hier diskutieren, sich nur um einen kleinen Teil der Welt handelt, nämlich 10% der Weltbevölkerung. Die anderen 90% kommen in den Massenmedien eigentlich gar nicht mehr vor. Und schon gar nicht, wenn sie sich kritisch gegenüber irgendetwas äußern, was dem Westen eben nicht gefällt. Und das sind eben halt die Dinge, mit denen wir momentan leben müssen.
Andreas, du hast es gestern geschafft, einen Sonderpodcast aufzunehmen. War das gestern oder vorgestern? Ich habe schon wieder vergessen. Und aus gegebenem Anlass, es geht um die Vorbereitung, die ganz offensichtliche Vorbereitung der Enteignung von Immobilien und wohl nicht nur von Immobilien. Und einige hatten jetzt geschrieben und haben gesagt, ob du dazu noch mal näher etwas erläutern könntest. Ich meine, der Podcast war schon 20 Minuten oder so lang. Aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen verdeutlichen, auf was es jetzt ankommt. Wobei du warnst seit vielen Jahren und hast immer wieder empfohlen, verkauft eure Häuser, was natürlich eine sehr schwere Entscheidung ist. Oder verkauft eure Wohnungen, in denen ihr lebt, falls ihr so etwas besitzt. Denn eine Enteignung, eine Art Lastenausgleich erwartet uns.
Also, das muss ich kurz korrigieren. Also eine Empfehlung dieser Art, verkauft eure Häuser, in der Form würde ich es nicht machen. Ich würde sagen, hätte ich eine Immobilie in Europa, würde ich sie dringend verkaufen. Ich möchte das nur noch mal klarstellen, es ist mir ganz wichtig, dass ich nicht in eine Beraterhaftung hier reinkomme.
Ja, ganz genau. Das ist auch die Diplomatie, die du wirklich wie kein anderer beherrschst.
Das ist vor allem nicht nur Diplomatie, sondern vor allem auch rechtlich relevant, dass ich das da unterschiedlich argumentiere. Also noch mal ganz klar, ich sage nicht, verkauft eure Häuser, sondern ich sage, ich würde, wenn ich eine Immobilie in Europa hätte, längst verkauft haben. Aber nun wird es langsam sowieso eng und die Frage stellt sich, wie lange überhaupt noch ein Verkauf möglich ist oder ob es vielleicht sogar auf eine Enteignung ohne Entschädigung hinausläuft. Viele glauben ja, wenn sie ihr Haus nicht verkaufen, dass sie es dann behalten können. Möglich ist das. Es ist natürlich eine optimistische Hoffnung, die dahinter steht, aber wir sehen natürlich, in welche Richtung es geht. Am 29.04. ist ja ein Antrag eingesetzt worden zur Einführung eines zentralen Immobilienregisters, das in ganz Europa Gültigkeit haben soll. Und das bedeutet, jeder ist verpflichtet, dort sich einzutragen. Und derjenige, der sich nicht eintragen lässt, der hat dann eben halt das Problem, dass er enteignet werden kann. Auch das ist in einem weiteren Antrag am 29.04. mit dem Bundestag vorgelegt worden. Das bedeutet, nicht jeder möchte gerne zum Beispiel, dass er weiß, dass alle wissen in meinem Umfeld, was habe ich für Immobilien. Ja, ich zum Beispiel hätte da gar kein Problem mit, aber es ist so, dass viele das eben halt definitiv nicht wollen. Und das ist auch eine Privatsache. Und ich finde das auch sehr wichtig, dass das privat bleibt. Aber man will hier offenbar eine Art Neiddebatte reinbringen. Die Neiddebatte bezieht sich aber nicht gegen die Reichen, sondern das bezieht sich gegen die Menschen, die zum Beispiel über mehrere Wohnimmobilien verfügen oder über mehrere Vermietimmobilien verfügen, über Leute, die, was weiß ich, von mir aus 10 oder 100 Wohnungen haben, die sie vermieten. Das klingt so schon ultrareich aus Sicht eines Normalbürgers. Wenn wir sehen, dass ein einfacher Milliardär mit einer Milliarde bei einer normalen Zinsanlage nach Steuern ungefähr 130.000 Euro an Zinsen einfährt pro Tag, da kann man schon ganz gut von leben, wenn man sich zusammenreißt, dann müssen wir einfach erkennen, dass es Unterschiede gibt zwischen jemandem, der ein Vermögen über 4 oder 5 Millionen in Euro verfügt in Form von Immobilien oder einer, der über, was weiß ich, 10 oder 20 Milliarden verfügt. Das sind einfach völlig unvergleichbare Größendimensionen. Und man versucht jetzt im Prinzip an den Mittelstand ranzugehen, nämlich leitende Angestellte, Unternehmer, Selbstständige, denen man über Jahre gesagt hat, ihr müsst unbedingt etwas tun, ihr müsst unbedingt am besten in Immobilien investieren, und das geht, indem ihr hart arbeitet, auf Konsum verzichtet. Das ist ja das, was man macht. Man kann ja sein Geld auch ausgeben, was man verdient. Oder man investiert dieses Geld eben, indem man sagt, man baut noch ein weiteres Haus, kauft eine Wohnung, legt jeden Monat noch was drauf. Irgendwann ist die Wohnung dann schuldenfrei. Und wenn sie schuldenfrei ist, dann kann ich meine Mieten reinkassieren und kann damit später mal meine Altersversorgung aufbessern, die ja in Schwierigkeiten ist. Und genau das hat man auch jahrelang gefördert von staatlicher Seite. Heute werden genau diese Leute mehr oder weniger als soziale Schmarotzer bezeichnet, die sich auf Kosten der Allgemeinheit bedienen. Und das ist so dieses klassische Sozi-Gehabe. Und das geht mir wirklich dermaßen auf den Zeiger auch, wie dagegen geschossen wird, nach dem Motto, da hat einer noch etwas mehr als ich und deshalb muss ich da sofort mit Neid gegen angehen. Das ist diese Denke, die von den Werteverteilern her herauskommt. Die Politik besteht ja zum großen Teil aus Werteverteilern, nicht aus Werteerbringern. Die wirklichen Mehrwertschaffenden, das sind die Arbeitenden. Aber die Mehrwertverteiler, das sind diejenigen, die in der Politik dann diese Gelder dann eben halt verteilen wollen. Lange Rede, kurzer Sinn. Eine Enteignung der Immobilien, wie wir sie seit langem erklären, auch im Lastenausgleichsgesetz, was ja 2019 geändert wurde. Ich habe da gestern drüber gesprochen, scrollt kurz zurück, findet ihr, glaube ich, oben auch unter dem Angehefteten findet ihr das. Da könnt ihr euch das nochmal kurz anhören, dass also eine Enteignung der Immobilien in Europa eine wirklich sehr ernstzunehmende Wahrscheinlichkeit jetzt annimmt und alle anderen Maßnahmen bis hin zu Hunger und so weiter, die man uns jetzt im Prinzip schon suggeriert, die sprechen ja auch dafür, dass man in diese Richtung gehen will.
Ich hatte gestern mit jemandem gesprochen, der hatte mir gesagt, dass es schwieriger geworden sei, jetzt Immobilien zu verkaufen.
Ja, natürlich. Es wird jetzt langsam schwierig. Wir haben ja auch diese Kriegsgefahr über Deutschland. Das ist eine unmittelbare Kriegsgefahr. Also ich wundere mich darüber, wenn Herr Friedrich Merz sich verbeten hat darüber, und er hat sogar im Bundestag neulich gesprochen darüber. Also Friedrich Merz ist Vorsitzender der CDU/CSU in Deutschland. Und übrigens ein ehemaliger Lobbyist von BlackRock. Und insofern natürlich auch für ein Kapitalsammelbecken zuständig gewesen, welches in der Rüstungsindustrie groß investiert ist. Und wenn ich dann sehe, dass dann beispielsweise ein Herr Merz dann sagt, es ist unverantwortlich, dass wir jetzt eine Kriegsgefahr durch Waffenlieferungen in die Ukraine beschwören in Deutschland, und in Wirklichkeit hinter seinem Rücken also die ehemaligen Chefs gerade in die Hände klatschen vor Freude, während nämlich die Rüstungsauftragsbücher überquellen. Das ist wirklich eine unglaubliche Situation, in der wir hier jetzt gerade sind. Also, und es ist natürlich so, dass wenn jetzt diese Kriegsgefahr steigt, dann steht natürlich auch die Gefahr, dass Immobilien dabei zu Schaden kommen, wenn es tatsächlich zu militärischen Auseinandersetzungen in Europa kommen wird. Ja, und das bedeutet natürlich nicht unbedingt, dass die Immobilien dann gerade im Wert steigen, zumal solche außerordentlichen Situationen in Gebäudeversicherungen auch gar nicht versichert sind, weil Kriegsgefahren immer ausgeschlossen sind aus Versicherungsschäden. Auch das ist wichtig. Gleichzeitig natürlich eine Inflationspolitik der EZB, die jetzt immer konträrer läuft zur amerikanischen, die auch dazu führt, dass momentan die Immobilienmärkte in einer schweren Erschütterungsgefahr sich befinden. Das muss man erkennen. Wir sehen das zum Beispiel jetzt an diesem Unternehmen Adler, die Adler Group in Luxemburg sitzen die. Das ist ja eine große Gesellschaft, die jetzt momentan eben halt auch in große Schwierigkeiten kommt und die KPMG, das ist also eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ihnen schon mittlerweile gar keine Gutachten mehr zur Verfügung stellt und sagt, das ist uns zu heikel. Also der Immobilienmarkt ist in einer kritischen Situation, das muss man so sehen, und der Verkauf wird immer schwieriger. Und ich finde das dann wirklich manchmal schon ein bisschen beeindruckend, wenn Leute mich dann anschreiben und sagen, lieber Herr Popp, wir haben vor, also uns jetzt zu wappnen und wir haben auch eine Immobilie, aber die ist schuldenfrei. Wir haben eines vor, wir wollen uns jetzt sichern gegenüber dieser Krise, die auf uns zukommt, aber eins kommt für uns nicht in Frage, wir werden unser Haus nicht verkaufen, zweitens, wir werden auch hier bleiben in diesem Land und drittens bleibt es sowieso alles so, wie es ist, und jetzt erklären Sie uns mal bitte, wie wir uns jetzt auf diese Krise vorbereiten können im Rahmen dieses Sonderpodcasts, den ich gestern da kurz eingebaut habe, dann sage ich immer, ja, dann wartet einfach ab und guckt, was passiert, mehr könnt ihr nicht mehr machen, denn die Rahmenbedingungen gebt ihr ja damit schon vor, dass eure Entscheidungen getroffen sind, und so lässt sich keine Krisenvorsorge machen, wenn ich von vornherein nur aus Ausschlüssen bestehe. Das geht einfach nicht. Das Zweite war auch das Vermögensregister. Es geht auch um Kryptowährungen, es geht auch um Edelmetalle. Und deshalb ist es so wichtig auch, dass ich immer wieder sage, dass man Edelmetalle nicht in Europa, ich rede nicht nur von EU, ich rede nicht von Zollfreilagern. Ich werde oft darüber gefragt, ja, warum bin ich denn kritisch gegenüber Zollfreilagern? Es geht nicht nur um kritisch gegenüber Zollfreilagern, es geht darum, dass es vielleicht auch sinnvollere Möglichkeiten gibt. Und das Thema des Zollfreilagers habe ich unter Hashtag Andreas Popp Finanzfragen was tun, da findet man uns, habe ich auch das Thema Zollfreilager schon mal mit in dem Thema Edelmetalle grob abgehandelt, weil es ist eben nicht so ganz einfach und auch nicht immer nur sinnvoll, so etwas zu tun, weil es kann auch teurer werden, das muss man auch ganz klar sagen. Also lange Rede, kurzer Sinn, alle sind momentan mehr oder weniger gefordert, ihre Situation, wie wir es so oft beschrieben haben, jetzt neu zu ordnen und auch Entscheidungen zu treffen. Und das war das, was ich damit eigentlich gemacht habe. Mehr kann ich im Moment wirklich kaum dazu sagen.
Ja, es geht ja dann auch darum, dass ja bis zum Herbst gewisse Daten eingereicht werden müssen, nicht? Das ist ja gesetzlich vorgeschrieben. Manche wissen das vielleicht gar nicht und wird auch nicht jeder persönlich aufgefordert. Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Hinweis.
Ja, wir dürfen hier nichts durcheinander bringen. Jetzt redest du von einem Grundsteuerproblem. Das muss gemacht werden. Aber die Grundsteuer ist jetzt eine andere Situation, als dass wir jetzt was mit dem zentralen Immobilienregister haben. Da möchte ich jetzt nicht zu viel durcheinander bringen. Also ich bin dabei und überlege, ob wir im Rahmen vielleicht sogar eines Webinars mal über diese Themen sprechen sollten, dann haben wir wirklich für diejenigen, die wirklich konkret daran interessiert sind, bestimmte Dinge, die man dann mal absprechen kann. Und das musste dann in kleineren Gruppen gehen, aber wir müssen ja auch erstmal gesunden, um wieder erstmal richtig wieder voll in Kraft zu kommen. Wir merken beide, dass wir nicht in 100%iger Kraft sind, glaube ich.
Absolut, absolut. Also ich bewundere dich, wie du hier doch eher wie so ein Duracell-Häschen schon wieder voll aufgedreht bist, Duracell?
Dasselbe wollte ich gerade über dich sagen. Also ich habe das Gefühl, dass du hier so ganz stark in der Kraft bist, während ich hier schwächel.
Naja, egal. Auf jeden Fall, wir haben uns hier jetzt durchgekämpft. Und ich möchte noch eine Frage stellen, Andreas. Denn all das, was wir hier heute verkündet haben, ist echt niederschmetternd. Und das ist nichts, was gute Laune macht oder einen zuversichtlich in die Zukunft blicken lässt. Aber wir sollten noch einige wenige Worte dazu sagen, dass dies eben auch nicht die Zeitqualität hat, dass man einfach unbeschwert und sorglos vor sich hin lebt, sondern dass wir alle durch eine Transformation hindurch müssen, die findet längst statt. Und die ist natürlich nicht nur materieller Art, sondern vor allem auch geistiger.
Genau, und das ist wichtig. Und da spüre ich schon, wie meine Lebensgeister wieder aktiviert werden. Denn das sind die viel entscheidenderen Faktoren, die wir jetzt dringend brauchen. Wir haben das Fundament auf das Licht der Wahrheit gebaut, auf die Grundlagen der Gesetze der Natur. Und wenn jemand sagt, das lese ich ab und zu wieder, oh, das ist irgendwas mit Sekte, Religion oder sonst was, der hat im Ansatz nicht verstanden, worum es eigentlich geht. Es geht darum, die Gesetze der Natur in ihrer Schöpfungsarchitektur zu verstehen. Und wenn man das verstanden hat, dann versteht man auch diese gesamten Situationen im Detail, wie wir sie gerade haben, ganz anders. Das Problem ist, wer diese Zusammenhänge eben halt nicht chronologisch durchgearbeitet hat, der kann es auch gar nicht verstehen. Deshalb ist es manchmal so ein bisschen ein Eiertanz. Ich würde mich so gerne oft immer wieder mal auf diese Gesetze der Natur beziehen und ich denke dann immer, nee, das kannst du jetzt nicht machen, weil das ist gar nicht verständlich für jemanden, der diese Gesetze der Natur nicht versteht, der nicht weiß, dass Geist und Verstand zwei völlig verschiedene Dinge sind, Empfindung und Gefühl zwei völlig unterschiedliche Dinge sind. Diese ganzen Dinge sind ganz grundsätzlich wichtig, um die Zusammenhänge zu verstehen. Aber nichtsdestotrotz, es ist so, wer richtig steht und in dem tiefen Gottvertrauen steht, der hat tatsächlich nichts zu befürchten. Wenn man versteht, wie die Architektur des Lebens und die verschiedenen Inkarnationen ablaufen, wie das Gesetz aufgebaut ist, wie das jüngste Gericht aufgebaut ist, wie dieses Tor, diese Transformation nicht das Ende bedeutet, sondern einen Neuanfang bedeutet. Und der wird in einer ganz anderen Form stattfinden, als wir alle glauben. Und dann werden wir sagen, wow, wenn wir dann zurückblicken auf unsere jetzige heutige Zeit, das war ja eine völlig abgefahrene Situation, die wir dadurch gelebt haben. Wir haben alle gedacht, jetzt geht die Welt unter. Und jetzt sind wir plötzlich in der neuen Situation. Und alles fühlt sich plötzlich befreit an. Man hat das Gefühl, fast zu schweben so ein bisschen. Und genau das ist der entscheidende Punkt, dass wir uns darauf konzentrieren. Wir dürfen das nicht außer Acht lassen. Das ist eine Tür, ein Tor für eine Welt, die auf uns wartet. Aber wer dort durchkommt, der ist dafür ganz für sich allein verantwortlich.
Ja, nicht nur verantwortlich, sondern es fällt uns nicht in den Schoß. Es wird uns nicht hinterhergetragen, sondern es muss die Sehnsucht, die innere Sehnsucht da sein, hinter die Nebelwand zu schauen, mehr zu wissen, mehr zu fragen, unsere Empfindung vor allem auch wieder hören lassen. Und wir werden heute im Abendgebet, ich hoffe, ich bekomme es hin, werden wir darüber sprechen, wie schaffe ich es, mehr auf meine innere Stimme zu hören? Wie finde ich Verbindung zur inneren Stimme, die gleichzeitig die Verbindung nach oben ist? Das ist es, worum es jetzt geht. Ich danke dir, lieber Andreas, und euch für eure Geduld. Es tut mir leid, wenn es heute ein bisschen rumpelig war manchmal, aber Freitag wird es besser.
Ja, wir kämpfen uns hier durch und Freitag ist jetzt unser neues Ziel, unser Etappenziel. Alles Liebe hier aus Kanada.
Bis später.